Wer heute eine Sendung über Familien hört, denkt vielleicht schnell an aktuelle Diskussionen, in denen ein konservatives Familienbild gegen andere Lebensgemeinschaften steht. Genau das soll in dieser Sendung nicht geschehen. Sie trägt den Titel »Ganz normale Familien« und wird alle Formen von Familien einbeziehen. Denn das Recht auf Familie gilt für alle, selbstverständlich auch für Menschen mit Behinderungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Freakradio aus dem ORF Radio Café, sagt Ihnen Gerhard Wagner. An den Beginn der Sendung möchte ich quasi als Motto den Paragraph 23 der UN-Resolution über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zitieren. Sie steht unter der Überschrift Achtung der Wohnung und Familie und sagt sehr deutlich in Absatz 1, dass alle Vertragsstaaten sich zu einer Beseitigung der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen verpflichten, nämlich auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaften betreffend. Österreich hat die UN-Resolution, die seit 8 Jahren in Geltung ist, übrigens auch ratifiziert und ist auch ein Vertragspartner. Somit möchte ich nun die Gäste vorstellen und mit einem naheliegenden Thema beginnen. Frau K., Sie sind Rollstuhlbenutzerin, Ihr Partner auch. Ja. Was ist, wie der Sendungstitel sagt, ganz normal? Und gibt es auch Dinge, die halt speziell sind?
Ich lebe mit meinem Partner seit etlichen Jahren gemeinsam in einer Wohnung. Gewissermaßen gemeinsam mit Assistentinnen, die jeden Tag da sind. Also die leben natürlich nicht in unserer Wohnung, aber kommen jeden Tag.
Das ist sozusagen das Spezielle. Und ansonsten ist es aber doch relativ kein Unterschied. Also gefühlsmäßig sowieso wahrscheinlich nicht.
Über meine Wohnung in einer guten Lage in Wien. Ganz normale Nachbarn. Meine Eltern meine Mutter wohnt relativ in der Nähe, ist manchmal kommt sie, aber sehr selten, sie ist auch nicht mehr die Jüngste sozusagen. Und
das heißt, die speziellen Dinge, die sie halt so im Alltag brauchen, ihr Partner, ich denke mir, das haben wir noch nicht gesagt, ist ebenso Rollstuhlfahrer, wie Sie das sind. Und dazu gibt es ihm persönliche Assistenz im Alltag, um bestimmte Hilfestellungen zu leisten und Unterstützungen.
Ja, um mich dabei zu unterstützen, was ich nicht alleine oder eben gar nicht machen könnte. Zufrieden bin ich allerdings mit meiner Situation im Moment nicht, weil ich eigentlich mehr Assistenzstunden nötig hätte.
Und wie die Beziehung dann auch, was solche Zumessungen betrifft, da eine Rolle spielt, das wollen wir dann im weiteren Teil der Sendung noch uns anschauen. Als Nächste möchte ich gerne am Telefon Frau Carmen Little begrüßen. Sie sind alleinerziehende Mutter. Können Sie uns erzählen, wie der Alltag mit Ihrem Sohn aussieht?
Ja, grüß Gott. Mein Sohn ist mit 2,5 Jahren beinahe ertrunken, er ist seitdem schwer behindert. Er ist jetzt 24 Jahre alt und ein junger Mann. Der Alltag ist natürlich beschwerlich, es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Man muss aber auch die Nacht dazu rechnen, die ja eigentlich immer unter den Tisch fällt, weil das sieht ja niemand. Wir schaffen das aber ganz gut. Wir haben unser Umfeld so gestaltet, dass er Freunde einladen kann, dass er auch Unternehmungen machen kann, mit mir natürlich. Und scheint also eine sehr glückliche Angelegenheit geworden zu sein. Unser Problem ist allerdings eher das Finanzielle, weil wir zu Weihnachten am 24. Dezember ein Problem bekommen haben, einen Bescheid, dass wir weniger Geld bekommen und mein Einkommen, also das Pflegegeld, das Einkommen gerechnet wird.
Das war jetzt 2013 zu Weihnachten, also ungefähr schon vor mehr als einem halben Jahr. Und Sie haben beantragt offensichtlich, dass Sie Mindestsicherung bekommen. Und Sie bekommen nicht die gesamte Mindestsicherung, weil, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, das Pflegegeld Ihres Sohnes, das eigentlich für die Behinderung verwendet werden soll, jetzt für Sie verwendet werden soll? Oder was war die Begründung?
Die Begründung war, da ich nicht arbeiten gehen kann, das AMS hat mich ja ein paar Jahre betreut. Ich konnte keiner geregelten Arbeit nachgehen. Da das AMS mich eben nicht mehr betreut, bin ich komplett zum Sozialamt gekommen und da hat man zum Pflegegeld gegriffen und gesagt, naja, wenn Sie eh nicht arbeiten können, dann wird halt das Pflegegeld, das, was Sie nicht für die Pflege ausgeben, als Einkommen angerechnet.
Wie viel ist Ihnen da jetzt abgezogen worden?
Mir wurde im Monat und da schon im Dezember rückwirkend 500 Euro im Monat abgezogen. Das heißt, wir sprechen jetzt von 4.000 Euro seit November oder seit Dezember.
Und wie viel bleibt Ihnen dann noch übrig?
Ja, im Moment, wir bekommen 250. Und
ja, was bekommen Sie ganz persönlich?
Ganz persönlich bekomme ich 300 Euro oder habe ich bekommen, weil paradoxerweise kam heute der Bescheid. Und im Grunde genommen, ich bin gezwungen worden, dass ich Fremdbetreuung heranziehe und diese bezahle.
Aber Sie bekommen das Geld abgezogen und das bleibt Ihnen dann letztendlich zu wenig für das, was Sie tun sollen?
Zu wenig, natürlich. Ich habe bei Freunden und Bekannten und Familie musste ich mir Geld ausborgen, weil ich plötzlich mit 500 Euro weniger im Monat dastand und
Ja, das ist natürlich äußerst schlimm. Das hat sich jetzt geändert. Sie haben heute einen neuen Bescheid bekommen.
Ja, das hat sich paradoxerweise heute geändert. Ich habe den neuen Bescheid bekommen.
Ja.
Ich bekomme jetzt wieder die ganze Mindestsicherung. Es wird sehr wohl immer noch ein Betrag als Einkommen angerechnet. Und der ist ein sehr eigenartiger Betrag. Das sind jetzt 4,44 Euro, wird mir jetzt angerechnet als Einkommen. Es war ein langer Weg, aber ich musste mich beugen und musste Fremdbetreuung heranziehen. Das war der einzige Weg, dass ich wieder zu meiner Mindestsicherung komme.
Da verstehe den Amtsschimmel, wer will, kann ich dazu nur sagen. Wir werden im zweiten Teil vielleicht noch dazu kommen. Ich möchte gerne die Runde weiter vorstellen. Und last but not least, Frau Gerda Ressel, Behindertenombudsmann, heißt der Verein, den Sie vorstehen. Sie sind Mutter einer Tochter mit Behinderung. Und dass die Behörden nun schon auf das Pflegegeld zugreifen, ist eigentlich bedenklich, da das ja eigentlich für persönliche Bedürfnisse aufgrund von Behinderung gewidmet ist. Entspricht das eigentlich den Gesetzen?
Das entspricht absolut den Gesetzen nicht. Das Pflegegeld gilt nicht als Einkommen, aber über einen Umweg wollte man da scheinbar die Mutter von dem jungen Mann zwingen, fremde Hilfen anzustellen und einzustellen. Nur die Nacht, man muss sich einmal vorstellen, bei einem so schwerbehinderten jungen Mann, die Frau kann keine Nacht durchschlafen. Dieser Frau derartige Schwierigkeiten zu machen, statt sie zu unterstützen, dass sie möglichst lange durchhält und dem Staat das Geld erspart, das eine Institution kosten würde, macht man genau das Gegenteil, man drangsaliert sie und segiert sie. Also man das, und da, dieser Bescheid ist ja nur deshalb gekommen, weil sie ja zu Gericht gegangen ist. Mhm. Und wer kann in so einer Situation zu Gericht gehen? Das sind nur ganz starke Menschen, das sind ganz wenige, die das zusammenbringen.
Also mit 300 Euro Einkommen und mit deiner Betreuung den ganzen Tag letztendlich, die einen ja auch körperlich, psychisch auch
sicher fordert. Und dann noch einen Rechtsanwalt beauftragen, das ist ein Kunststück.
Kommen wir zu Ihnen persönlich,
ja.
Frau Ressel. Wenn im Haushalt mit einer Person, die eine Behinderung hat, man lebt, muss man sein Vermögen offenlegen. Sie müssen das auch. Sie haben sich schon einmal in einem Gespräch relativ darüber echauffiert. Nehmen Sie jetzt einmal auch in der Öffentlichkeit Stellung dazu, bitte.
Aufgrund des Einreichsformulars der Mindestsicherung für meine behinderte Tochter müssen alle im Haushalt lebenden Personen ihr Vermögen offenlegen. Das heißt, Eigentumswohnung, sämtliche Sparbücher, alles. Ich bin, weil ich eine behinderte Tochter habe, bin ich eine Bedarfsgemeinschaft. Und wir wissen alle, wie das ist mit den Daten. Wenn man einmal etwas offengelegt hat, das macht die Runde, das geht weiter. Im Grunde genommen ist das eine Enteignung der gesamten restlichen Familie, wenn der behinderte Mensch zu Hause wohnt. Wäre sie in einer Institution, ist das nicht der Fall.
Mhm. Dazu kommen wir dann noch.
Aber ich werde das gerichtlich durchkämpfen. Ja. Das ist etwas, was ich mir nicht bieten lasse.
Dazu kommen wir noch im nächsten Teil, wenn ich die Frau Blümel dann befrage. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch aus der UN-Konvention etwas zitieren, was in diesem Fall auch passt, weil es nämlich um Antidiskriminierung geht. Laut Konvention bedeutet in Artikel 2 Diskriminierung aufgrund von Behinderung jede Unterscheidung, Ausschließung und Beschränkung aufgrund von Behinderung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass auf die Gleichberechtigung mit anders gegründeten Anerkennen, Genießen, Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen und jeden anderen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird. Sie umfasst alle Formen von Diskriminierung, einschließlich der Versagung angemessener Vorkehrungen. Und zu dieser Versagung angemessener Vorkehrungen, da sind wir jetzt am Punkt. Frau Blümel, Sie haben einen ganz aktuellen Fall, Roswitha Blümel übrigens, weil durch die Medien gegangen ist vor ungefähr einem Monat von einer Einrichtung in Wien, wo es offensichtlich zu Gewalt gekommen ist und wo ein Mädchen aus dem Badezimmerfenster gesprungen ist. Ihr Sohn ist dort auch gewesen. Berichten Sie einmal, was ist damals passiert und was waren dann die Folgen?
Passiert ist in erster Linie, dass dort nicht nur mein Sohn geschlagen und misshandelt wurde, wird, weil die Einrichtung nach wie vor nicht völlig geschlossen ist, immer noch das oberste Stockwerk, die Kinder sozusagen komprimiert oder auf Urlaub miteinander mit anderen Betreuern geschickt hat, nach wie vor es nicht erkennbar oder zu erfahren ist, ob die schlagende Betreuerin, auch namentlich vorher bekannt, immer noch arbeitet, versetzt oder verschleiert irgendwo anders hingebracht wird. Ja? Das heißt, sie arbeitet irgendwo unter einem Deckmantel anderweitig weiter. Mhm.
Und Sie sind dann in Konfrontation zum Jugendamt gekommen.
So ist es.
Berichten Sie einmal, was ist in Ihnen passiert? Inwiefern hat denn bei Ihrem Sohn das Jugendamt eingegriffen?
Es ist so, dass das Jugendamt primär eingreift. Der Vater war leider damals in der Situation ein Mensch, der gestalkt hat. Wir waren die Opfer und die Opfer werden bestraft. Es hat keine Sanktionen oder Sonstiges gegeben für den Vater, auch keine Untersuchung, wo man feststellen hätte können, dass er in einer psychischen Ausnahmesituation sich befindet und deswegen der hätte getroffen werden
müssen. Was ist jetzt genau passiert? Ihr Sohn,
der Christopher wurde abgenommen.
Ihr Sohn ist der Christopher.
Ja.
Er wurde abgenommen. Man hat an der Schule festgestellt, dass er sich offensichtlich ein bisschen außergewöhnlich benimmt.
Er hat ganz einfach die Situationen, die sein Vater vorgelebt hat, wiedergespiegelt in der Schule.
Also man kennt das ja, wenn es Schwierigkeiten im Familienhaus gibt, gibt es alle möglichen
ganz
Zustände
normal.
Von Kindern. Ich selber bin Lehrer, ich weiß, dass das so ist.
Völlig
aber es
normal.
War außergewöhnlich, er hat ein Computerkabel, glaube ich, herausgerissen und das war der ausschlaggebende Punkt offensichtlich.
Ja.
Und dann hat sich die Psychiatrie eingeschaltet.
Dann war es so, dass die Schulpsychologin, von der Direktorin dieser Schule in der Maria-Recker-Gasse, sich nicht mehr erinnern kann, wer denn damals diese Schulpsychologin war, fällt völlig unter den Tisch, den Termin sozusagen am Rosenhügel gemacht hat, wo man natürlich hingefahren ist. Der Christopher, also die Schulpsychologin, hat dort vorgesprochen mit der damaligen Ärztin, die Frau Dr. Irakova, und dort wurde ganz einfach an den Lippenbekenntnissen von der Schulpsychologin gehangen. Das wurde diagnostiziert, genau das, was die Schulpsychologin vorgegeben hat.
Also es ist
kannte dann meinen Sohn 10 Minuten.
Es ist dann so gewesen, der ist Ihnen entzogen worden, der Sohn,
ja.
Und ist auf der Psychiatrie gewesen.
Sie haben Wobei man aber im Vorfeld sagen muss, man hat den Christopher am gleichen Tag noch mit Risperdal, Psychopharmaka, vollgestopft. Danach wird erst eine Blutabnahme genommen. Ein Gehirnstoffwechsel ist so nicht messbar, weil man sagt, dass der Gehirnstoffwechsel der ausschlaggebende Punkt ist, wo man Risperdal braucht, weil ein Filter gegeben werden muss.
Wir dürfen nur nicht so sehr ins Detail gehen, weil die Zuhörer dann nicht mehr mitkommen, die ja keine Experten sind für diese Themen. Aber der Punkt, den Sie erwähnt haben, ist ja folgender, dass Sie gesagt haben, Sie selbst hätten eigentlich in so einer Situation, jedes Elternteil, wo die Söhne oder die Kinder dann Schwierigkeiten haben, aus der belasteten Situation, würde man sich doch erwarten, von einer Institution Unterstützung und Hilfestellung zu bekommen. Aber Sie sagen, dass Sie genau das Gegenteil erfahren haben. Sie haben Bevormundung erfahren.
Ja.
Und Sie haben den Eindruck, dass man bei Ihnen ganz scharf geprüft hat, Ihnen das Kind entzogen hat, aber nicht in der Einrichtung
St. Raphael,
dass man nicht dort in gleicher Weise kontrolliert hat, sodass es dort dann zu Gewalttätigkeiten und Missständen gekommen ist, von denen Sie überzeugt sind, dass es bei Ihnen niemals so gekommen wäre.
Niemals im Leben.
Und Sie haben ja auch gesagt im Vorgespräch, es sollte im Gesetz eigentlich die Wahl gelinder Mittel angewandt werden. Das heißt, man sollte zuerst schauen, bei der Familie oder bei vertrauten Personen aus dem Umkreis, hat man Ihres Wissens das gemacht?
Nein, es wird in den seltensten Fällen, wenn überhaupt, erstmals nicht einmal in Betracht gezogen. Es wird grundlegend immer das schärfste Mittel und das brutalste Mittel, was gegen jede Menschenrechtskonvention ist, nämlich die Kinder werden traumatisiert mit Polizeigewalt von den Eltern vom Leib gerissen.
Ich mache jetzt eine kleine Musikpause, passend zum Thema, in dem Fall nicht, was wir jetzt gerade besprochen haben, aber vom Thema Familie, die ja auch was mit Liebe zu tun hat, Interpretationen von Frank Sinatra, Dean Martin und später auch Sammy Davis Jr.
Somebody else. She means her tender songs for somebody else. And even when I've got my arms around her, I know her thoughts are strong for somebody else. And the hands I hold belong to somebody else.
If they belong to her, she borrowed them.
I'll bet they're not so cold to somebody else. It's tough to be alone on the shelf. Worse to fall in love by yourself. Because the one we love belongs to somebody else. The one I love belongs to somebody else.
We've got a tearful story.
She means her tender songs for somebody else.
Very sad, but that's amore.
You're so Italian. Even when I have my arms.
Sie hören Freak Radio auf Ö1 Campus zum Thema ganz normale Familien. Ich habe jetzt eine Wortmeldung aus dem Publikum, die zum vorher Gesagten, glaube ich, passt. Ihnen ist Ähnliches passiert wie der Frau Blümel.
Ja, genau. Mir ist das fast Gleiche passiert. Ich habe mich auch an die Kinder- und Jugendpsychiatrie allerdings in Hinterbrühl gewandt.
Sagen Sie mir kurz Ihren Namen, bitte.
Ich bin die Jenny, wohne im Bezirk Baden. Und bei mir rennte das Ganze so ziemlich fast gleich ab. Mein Sohn war von Baby auf entwicklungsverzögert. Mir wurde dann letztendlich, weil ich gesagt habe, mit 6 Therapien für ein 4-jähriges Kind in einer Woche, das ist einfach zu viel, die Kindeswohlgefährdung ausgesprochen. Ich habe am Vortag gesagt, so geht das nicht, ich wende mich an die Ärztekammer. Das war der größte Fehler meines Lebens. Am nächsten Tag stand das Jugendamt vor der Tür und hat binnen 15 Minuten meinen Sohn herausgeholt. Ich muss aber dazu sagen, ich bin vierfache Mutter und würde angeblich meine Kinder schädigen. Warum sind dann die anderen 3 noch zu Hause?
Ja, da hoffen wir ja, dass das auch so bleiben wird.
Ja.
Frau Ressel, Sie kennen einen ähnlichen Fall, den wir ja auch schon im vorigen Jahr und in früheren Sendungen angesprochen haben. Können Sie uns da was zu den neuen Entwicklungen sagen und dann auch ganz allgemein, was hier vielleicht verbessert werden könnte?
Also ich möchte nur kurz darauf hinweisen, in den 70er Jahren wurde von einer Ex-SPÖ-Politikerin eine Expertise geschrieben, Heime waren Kindergefängnisse. Ich behaupte, Heime sind Kindergefängnisse, denn was mit diesen Kindern passiert, die werden von zu Hause weggerissen, sie bekommen andere Bezugspersonen, diese Bezugspersonen wechseln ununterbrochen. Das ist für die Kinder ein derartiger Schaden. Jeder Psychologe, der mit Kindern zu tun hat, wird bestätigen, dass das ein Wahnsinn ist. Und das nennt sich Jugendwohlfahrt. Die Jugendwohlfahrt ist total veraltet. Die Familien brauchen Unterstützung und nicht Vorschriften von vorgestern oder vorvorgestern, sondern sie brauchen wirklich, ich habe eine Familie, wo die lernbehinderten Eltern ein Konzept vorgelegt haben, welche Unterstützung sie brauchen, wie sie sich das vorstellen, wie in welche Schule das Kind gehen soll und so weiter, dem Jugendamt vorgelegt haben. Die haben da drüber hinweggewischt und sie haben das Kind in keiner Weise gefördert, was ja sicher auch noch einmal ein Nachspiel haben kann. Denn wenn Eltern ihre Kinder nicht fördern, dann werden sie bestraft. Aber wenn das Jugendamt Kinder nicht fördert und wir haben die Beweise am Tisch liegen, ja, was ist dann? Und die Eltern werden noch genötigt, Vereinbarungen zu unterschreiben. Das ist etwas, was in allen Fällen eigentlich auffällig ist, dass ihnen Formulare vorgelegt werden. Wenn sie die nicht unterschreiben, also ist es ganz schlimm für ihre Kinder. Die Eltern unterschreiben dann natürlich und dann sagt das Jugendamt, sie waren ja damit einverstanden.
Wir haben auch die Sprecherin der Jugendämter in Wien versucht, in die Sendung einzuladen, die Frau Staffer. Und sie hat mir gesagt, dass sie in diese Sendung nicht kommen möchte, aber dass ich verwenden kann, was sie in den Medien schon gesagt hat. Und ich zitiere jetzt aus die ganze Woche, Nummer 2714 dieses Jahres. Da wurde auch vorgeworfen bzw. festgestellt, für Kinderheimbetreiber ist das ein gutes Geschäft. Und sie selbst sagt dann dazu, der Vorwurf, dass wir uns finanziell bereichern, geht ins Leere, denn die Unterbringung kostet uns ein Vielfaches von dem, was wir an Zahlungen von den Eltern bekommen. Was sagen Sie dazu?
Naja, das ist schon ganz klar. Wenn man bedenkt, dass die Krisenzentren bezahlt werden müssen, die Betreuer bezahlt werden müssen, es kostet ein Vielfaches, keine Frage. Und wenn die Eltern unterstützt werden würden mit einer Person, die ihren Kopf in Ordnung hat und die Familie so unterstützt, wie es notwendig ist, dann kostet das einen Teil davon. Also wir haben das schriftlich eingebracht beim Pflegschaftsgericht, nur darauf wurde überhaupt nicht eingegangen. Das Pflegschaftsgericht kooperiert wirklich mit dem Jugendamt. Es werden die Eltern sie werden zwar angehört, aber nicht zur Kenntnis genommen.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, wäre Ihr Befund jetzt folgender: Es kostet mehr, aber die Qualität ist schlechter.
Absolut.
Und es gibt zu wenig Unterstützung.
Absolut.
Frau Zabranski, ich möchte noch einmal zu Ihnen kommen und wir kommen wieder zu einem ganz anderen Bereich. Sie leben in Lebensgemeinschaft mit einem Mann, der auch im Rollstuhl sitzt. Gibt es da eigentlich finanzielle Begehrlichkeiten? Ist Ihnen da was abgezogen worden, weil Sie eben mit jemandem anderen zusammenleben? Oder wir haben einmal einen Fall gehabt von einer blinden Frau, wo plötzlich das Finanzamt vor der Tür gestanden ist und eine Untersuchung gemacht hat, ob da ein Mann im Haushalt lebt und sie da zu viel verdient, obwohl das nicht der Fall war. Gibt es solche ähnliche Schnüffelaktionen bei Ihnen auch?
Ich weiß, dass sowas passieren kann. Ich lebe mit einem Mann seit Jahren in einem Haushalt, also mit meinem Partner. Aber nicht offiziell. Also meine offizielle Wohnadresse, wo ich gemeldet bin, ist nicht die, wo ich wohne.
Mhm. Und wo Sie aber sehr wohl früher auch die ganze Zeit gewohnt haben, das ist Ihre frühere Adresse.
Ja.
Und dann.
Aber praktisch seit 9 Jahren nicht mehr. Also gar nicht.
Dann möchte ich noch einmal zurückkommen. Also dem allgemeinen Punkt, den wir sehen. Man erwartet und Gesetze, das Gleichstellungsgesetz in Österreich, in der Verfassung zum Beispiel, sagt, dass niemand aufgrund von Behinderung benachteiligt werden darf. Ist Papier in der Exekutive scheint es offensichtlich nicht so zu funktionieren. Und ich habe noch eine weitere Meldung aus dem Publikum. Bitte schön.
Mein Name ist Dr. Michael Witt, ich bin Rechtsanwalt in Wien und Verfahrenshelfer für eine betroffene Mutter in dem heute angesprochenen Pflegeeinrichtung St. Raphael, wo ich über die Obsorge, die sie beantragt hat, sie vertreten habe. Eine interessante Facette war dabei, dass kurz nachdem sich die betroffene Mutter an die Öffentlichkeit, nämlich an die Medien gewandt hat und auch bei der Staatsanwaltschaft eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht hat, ihr die Obsorge entzogen wurde, mit dem für auch einen Juristen interessanten, mit der für einen Juristen interessanten Begründung nicht außer Acht gelassen werden kann, dabei auch das zuletzt sehr publizitätswirksame Vorgehen der Mutter, bei welchem sie auch den Sohn, insbesondere möglicherweise seine Persönlichkeitsrechte verletzt hat und deshalb dem Jugendamt die Pflege und Erziehung, aber auch die Vermögensverwaltung zu übertragen ist. Also das hat es noch nicht gegeben, dass wenn sich ein betroffener Mensch an Medien wendet, dass ihm dafür die Obsorge entzogen wird und selbstverständlich haben wir dagegen volles Rechtsmittel eingelegt.
Ja, also es scheint noch einiges verbesserungswürdig zu sein. Zu Ende der Sendung möchte ich noch einmal auf die UN-Konvention, das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zurückkommen, die in Österreich auch unterschrieben hat. Und da heißt es in Artikel 23 Absatz 3, die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleiche Rechte in Bezug auf das Familienleben haben. Zur Verwirklichung dieser Rechte und mit dem Ziel, das Verbergen, das Aussetzen, die Vernachlässigung und die Absonderung von Kindern mit Behinderungen zu verhindern, verpflichten sich die Vertragsstaaten, Kindern mit Behinderungen und ihren Familien frühzeitig umfassende Informationen, Dienste und Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Und ich denke mir, das ist offensichtlich genau das, was hier auch kritisiert wird. Frau Blümel, noch ein Satz, unsere Sendezeit ist fast zu Ende.
So, ich stelle hiermit offiziell fest, dass es eine dringlichste Notwendigkeit ist, eine übergeordnete Instanz über die Jugendwohlfahrt zu stellen, nämlich nicht als Kritikpunkt, sondern zur Optimierung, damit diese Organisation, diese Mark 11 wieder als funktionsfähig geltend zu machen ist.
Ja, danke schön, das ist ein schönes Schlusswort. Damit möchte ich gerne die Sendung beschließen. Nächste Woche hören Sie wieder am Sonntag und Dienstag um 20.30 Uhr eine Sendung von Frick Radio. Genau. Sie haben gehört, wie abwechslungsreich es in ganz normalen Familien zugeht, wobei die Frage eben offen bleibt, wie viel Gleichstellung und Normalität wirklich schon verwirklicht ist und wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Darüber wird sich Frick Radio natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten. Für heute bedanke ich mich bei meinen Gästen für die angeregte Diskussion und bei Franz Achammer für die technische Unterstützung dieser Sendung aus dem ORF Kulturcafé. Es verabschiedet sich am Mikrofon Gerhard Wagner. Cause you'll wake up and find me gone. If you give me just one last chance, I can prove you wrong. You're gonna love yourself in the morning. Cause I'm gonna love you all night long. It's gonna take a whole lot of love to change you. So when you wake up in the morning, you're gonna feel like a different girl. You will see that it can be such a beautiful world.